Herzlich willkommen zum heutigen Stadttalk. Ich möchte Sie alle begrüßen und ich möchte den heutigen Abend mit einem Zitat anfangen zu unserem Gast. Als Professor Dr. Hubert John 2002, damals noch am Unispital Zürich, die ersten roboterassistierten urologischen Eingriffe in der Schweiz durchführte, löste seine von Pioniergeist getragene Zuversicht auch energische Kritik aus. Das sind Ziele, die man auf der Webseite vom heutigen Arbeitgeber, vom Hubert John, findet. Seit 2009 ist der Hubert John Chefarzt von der Klinik für Urologie am Kantonsspital Winterthur. Der Hubert John ist ein Pionier von der automatisierten, minimalinvasiven Chirurgie und gehört heute zu den weltweit führenden Kapazitäten auf diesem Gebiet. Es ist für mich eine ganz besondere Freude, den Hubert John heute hier am Stadttag begrüßen zu dürfen und auch bei den Hörerinnen und Hörern von Radio Stadtfilter. Herzlich willkommen, Hubert John. Jetzt ist es so, dass man sich Gedanken macht, vielleicht Urolog, Urologie, Chirurgie, Roboter. Wie passt das alles zusammen? Und ich habe mir natürlich überlegt, dass man vielleicht zuerst müsste das eine oder andere fachlich klären. Aber ich habe dann, als er heute Abend hier angekommen ist, gedacht, hat er mir gesagt, ich komme jetzt eigentlich gerade aus einer Operation raus. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt möchte ich dich eigentlich gerade fragen, ja, wie ist das gewesen? Also was hast du operiert?
Ja, heute haben wir bei einem Mann Blasen und Prostata rausgenommen und mit 50 cm Dünndarm neue Blasen gemacht mit der Schlüssellochtechnik. Das war eine längere Arbeit von 7 Stunden und 15 Minuten. Aber das ist heute das Tageswerk gewesen, soweit. Und jetzt können wir entspannen.
Und du hast gesagt, das ging üblicherweise etwas länger, aber du hättest dann einfach müssen an den Stadttag.
Ich habe am Morgen am Team gesagt, ich muss heute Abend um 6 Uhr gehen. Und die Operationen, wenn man dann erst um 9:30 anfangen kann, dann ist eine gewisse Spannung da. Aber das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn alle Berufsgruppen beim Arbeiten am gleichen Strick ziehen. Das ist eine Voraussetzung. Aber das war heute jetzt eine besondere Motivation.
Also das finde ich natürlich super, dass du da auf die Uhr gedrückt hast, dass du da bist. Jetzt natürlich sind viele Dinge, die wir uns vielleicht nicht so gut vorstellen können, aber auf das wollen wir ja zu sprechen kommen. Robotik in der Chirurgie, das ist eine ganz neue Entwicklung, aber beim Hubert John hat die Geschichte natürlich bereits vor vielen, vielen Jahren angefangen. Und so möchte ich dich eigentlich als erstes mal fragen, du bist Urolog. Wie bist du während deinem Studium dazu gekommen, dass du dir gesagt hast, ich will Urolog werden?
Das ist eine Frage, wo ich, ja, wenn ich zurückdenke, ich wollte eigentlich zuerst Hausarzt werden. Weil mich hat alles fasziniert. Und dann wollte ich einmal Kinderarzt werden. Ich wollte einmal Magen-Darm-Spezialist werden. Aber ich habe gemerkt, dass mir dann die praktische Arbeit mit den Händen, mein Vater war Wagner, sehr viel sagt. Und alles zusammen habe ich in der Urologie gefunden, in dem Sinne. Es ist eine Arzt-Patienten-Beziehung, die ganz wichtig ist und nicht nur eine technische Leistung ist, sondern über das ganze Leben mit uns. Die Menschen dürfen mir häufig ein ganzes Leben begleiten. Es ist der Aspekt, es ist der technische Aspekt, es ist manuell interessant, es ist von den Krankheitsbildern her sehr vielseitig. Und es ist nicht, überhaupt nicht nur der Bisi-Doktor oder so, wie man sich den Urologen vorstellt. Klar ist der Urin bei uns im Zentrum. Aber rundum ist es ein unendlich grosses Gebiet. Und das Technische, Technologien, das ist natürlich etwas, was in der Urologie schon ganz früh gekommen ist, also mit der, Endourologie, also dass man in die Organe hineinschauen kann. Da hat sich die Urologie schon ganz früh von der Chirurgie herausentwickelt. Und das Hineinschauen, das Endoskopische, das ist etwas ganz Zentrales in der Urologie. Und das ist natürlich dann auch der Einstieg in die weiteren endoskopischen Techniken. Und der Urolog hat dort die Voraussetzung eben eigentlich von seinem Grundfach aus so etwas zu entwickeln, wie sich jetzt in den letzten 15 Jahren mit der sogenannten Robotik entwickelt hat. Vor allem in der Urologie, aber jetzt auch zunehmend in anderen Fächern.
Es ist so, wenn gesagt wird, ich muss zum Urolog. Das ist heute etwas, ja, das ist üblich. Und gleich ist es dann vielleicht, das Gegenüber sagt dann, oh. Die Urologie leitet sich vom griechischen Wort Uron, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ab. Und das heisst so viel wie Harn. Die Urologie beschäftigt sich mit den Harnorganen, wozu die Behandlung der Geschlechtsorgane gehört. Der Begriff deutet darauf ein, dass sich der Mensch eigentlich schon sehr, sehr früh mit dem Harn, mit der, ich sage jetzt mal, dem Organ im Unterleib beschäftigt hat. Und bevor wir jetzt zu Hightech von heute kommen, würde es mich natürlich mal wundern, ja, wo kommt das her und wie ist die Geschichte von der Urologie in der Vergangenheit?
Kommt ein bisschen darauf an, wo wir anfangen wollen. Wenn wir jetzt zu den Griechen zurückgeht, dann ist schon 2000 vor Christus findet man schon Einträge, wo in die Richtung gehen. Wirklich, was uns noch präsent ist oder wo man immer sieht, sind die Steinschneider zum Beispiel, so 17. Jahrhundert. Die brachialen Steinentfernungen vom Damm her, wo viele Leute auch gestorben sind. Die Steinschneider haben dann müssen alle ein paar Jahre auch wieder die Stadt wechseln, oder? Was man auch noch weiss, ist die Urindiagnostik. Nicht? Das ist auch etwas im Mittelalter, Paracelsus-Zeiten, wo man aus dem Urinschau die Krankheiten hat versucht zu interpretieren. Der rote Urin, der andere Farben Urin, Farbtafeln hat man gehabt. Und das sind so die Anfänge vielleicht von der Urologie. Und dann eigentlich hat sich das Fach erst können entwickeln, wo man Narkose bekommen hat, wie sich die ganze Chirurgie erst dann wirklich hat können entwickeln, wo der Patient keine Schmerzen mehr hatte. Weil primär hat man ja müssen alle Eingriffe in der Chirurgie möglichst schnell machen. Sie haben können grob sein, sage ich jetzt einmal, aber sie haben möglichst schnell müssen fertig sein. Das war das oberste Prinzip gewesen. Und erst mit der Entwicklung der Narkose hat man können dann die Chirurgie entwickeln, so im 19. Jahrhundert.
Also die Geschichte hat sich entwickelt. Und wenn wir jetzt zu dir kommen, du hast die ersten vollständigen laparoskopischen roboterassistierten Prostataentfernungen wegen Prostatakrebs in der Schweiz mit der sogenannten Da Vinci-Technologie im Jahr 2002 gemacht. Man sagt ja auch zu dieser laparoskopischen, roboterassistierten Technologie, sagt man die sogenannte Schlüssellochtechnologie. Wir werden dann auch noch dazu kommen, was das genau ist. Und ich möchte vorausschicken, wir werden auch Bilder sehen, Filmaufnahmen nachher, wo das dann darstellen, wie das genau funktioniert. Also jedenfalls kommen wir zurück zum Jahr 2002. Also dort hast du die ersten solchen Operationen gemacht. Und ich habe eingangs gesagt, es hat dort recht viel Kritik gegeben. Also wieso hat man das nicht irgendwie mit Fanfare irgendwie eine tolle Sache gefunden, dass du das jetzt machst, sondern man hat das kritisiert auch?
Ja, das war keine einfache Zeit für mich dazumal. Es war die Zeit, in der wir von der offenen Chirurgie mit dem Schnitt auf die Schlüssellochtechnik gegangen ist, die sogenannte Laparoskopie. Die ist in den Ende 90er Jahren, vor allem in Frankreich ist die aufgekommen, 98, 99. Und wir haben dazu mal in Zürich das gesehen und wir haben gesagt, das ist nicht genug gut, dass es kann für jetzt Prostataentfernung Zukunft sein kann. Für Potenz, für also die Erhaltung von der Erektion oder für Kontinenz. Und es war ein Glück gewesen, dass wir in Zürich das Gerät hatten. Und der Visionär war der Professor Turina. Der hat die Idee gehabt, für die Herzchirurgie die Eröffnung des Brustkorbs zu vermeiden. Und das Gerät ist in der Herzchirurgie gestanden. Ich habe das erkannt, dass das möglicherweise für die Urologie besser brauchbar ist als für die Herzchirurgen. Und so ist dann das auch gekommen. Eine Operation am schlagenden Herz machen, im Brustkorb rein, ist natürlich sehr anspruchsvoll und ist eng, Platzverhältnis. Im kleinen Becken mit knöchernen Strukturen rundherum, wo man den Bauch aufblasen kann, ist das ein ideales Feld. Und das haben wir dazu mal realisiert und dann die ersten vier Eingriffe dürfen machen. Und ich bin dazu mal natürlich primär ist das sehr teuer gewesen. Wir haben sehr lang gehabt am Anfang. Also wir haben am Mittag einmal einen Ofenmaltine getrunken, nicht, dass wir noch ein bisschen länger können. Aber es war natürlich am Anfang schwierig gewesen. Auch die Instrumente waren rudimentär gewesen. Wir hatten nur ein elektrisches Höckli und eine Pinzette, die nichts gegeben hat. Aber wir waren überzogen gewesen, dass das die Zukunft muss sein muss. Und das war eine tiefe Überzeugung gewesen. Und wir sind dann angefangen, haben, die Resultate waren sehr gut gewesen, schon von Anfang an. Wir hatten lange gehabt. Natürlich hat das Widerstand gegeben, weil das hat, man hat sehr schnell gemerkt, dass das eine neue Methode ist, wo eine Konkurrenz sein kann zu den etablierten Methoden. Und dann haben die Patienten schon komische Geschichten zum Teil erzählt, oder? Sie haben gehört, da sieht man nachher aus, wie ein Traktor über den Bauch gefahren ist, wenn man das macht. Oder, es war einfach eine Zeit gewesen. Wie das ist, wenn etwas ganz Neues kommt, etwas Revolutionäres, dann wird das primär ja in Frage gestellt. Das soll auch so sein. Und es ist auch die Aufgabe von einer Universität, eine neue, ganze neue Technologie zu evaluieren. Das heisst ja nicht, dass sich das durchsetzt. Viele Technologien kommen, werden mit grossen Hoffnungen angekündigt, sei das technisch oder medikamentös. Und man merkt dann nachher im Verlauf, dass eben das nicht der Durchbruch ist, den man sich erhofft hat. Das sind ja immer auch wieder die Meldungen. Die Technologie, die hat dann die Urologie revolutioniert, kann man sagen, in den letzten 15 Jahren. Und akzeptiert ist es worden, mehr und mehr, wo dann überall auf der Welt angefangen ist, das zu machen. Wir haben in Zürich dazu mal angefangen, wo weltweit, auf der ganzen Welt 600 Operationen gemacht sind. 600 auf der ganzen Welt. Heute werden, das letzte Jahr sind 875'000 gemacht worden in der Urologie. Und insgesamt sind 5 Millionen gemacht schon. Aber wir haben dazu mal angefangen, wirklich, wir hatten keine Erfahrung gehabt. Und es war, ich sage jetzt nicht Try and Error gewesen, aber es war ein fantastisches Erlebnis gewesen, eine Dynamik, die wir gespürt haben, die wir uns entwickelt haben. Und da waren wir weltweit unter den ersten 5 Gruppen gewesen am Anfang und natürlich dann überspült worden. Weil die Erfahrung haben alle gemacht und die Begeisterung ist überall durchgegangen. Und mehr und mehr ist die Methode dann eben auch untersucht worden. Wir haben Zahlen bekommen und dann ist die ganze Kritik sehr schnell verstummt innerhalb von 5-6 Jahren und ins Gegenteil umgeschwappt, oder?
In der Zwischenzeit hast du weit über 2000 solche Operationen durchgeführt. Und das für verschiedene Operationen, also Prostata, Blase, ich glaube sogar bis in die Nieren, das verschiedene Bereiche. Und ich denke, damit man das jetzt ein bisschen besser sehen kann, worum es da geht und wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen allen, oder möchtet mir Ihnen eine kurze Sequenz zeigen, einen Filmbeitrag, wo Hubert John möchte bitten, das kurz ein bisschen zu kommentieren. Wenn jetzt jemand da, sag jetzt mal, das nicht unbedingt so ein bisschen, das will sehen, dann es geht nicht zu lang, oder man geht vielleicht an die Bar und holt sich etwas zu trinken. Oder schaut einfach weg. Also, dass ich einfach als kleine Vorwarnung. Aber, also, schauen wir doch mal an, Hubert.
Ja, das ist jetzt ein historisches Dokument, das du ausgewählt hast. Okay. Das ist aus 2002 und 2003 gewesen. Und das ist eine ganz spannende Filmsequenz. Unispital Zürich 2002 mit dem ersten Roboter, den es gegeben hat. Das ist mein Stellvertreter rechts, der Dr. Badewitt heute. Links ist der stellvertretende Direktor vom Unispital Zürich, Dr. Schmid heute. Und da haben wir mit dem Elektrohökli, Sie sehen jetzt, wie plump das ist, dazu mal müssen arbeiten. Sie sehen, da haben wir ein bisschen rumgepopelt, sage ich jetzt ein bisschen despektierlich. Also wir haben nicht wirklich können effizient arbeiten. Aber die Grundidee haben wir damals erkannt. Jetzt sieht man die Prostata, wie sie in den Sack hineingeht. So tut man die auch heute noch rausholen. Das hat sich nicht geändert. Aber die Instrumente haben sich geändert. Wir haben Strom auf beiden Seiten. Wir haben schöne Nadelhalter. Man kann wirklich arbeiten, wie wenn man von Hand schafft. Also ich sage einmal, ich steige im Bauch rein am Morgen und mache dort unten, was ich will. Und wenn wir fertig sind, dann kommen wir wieder raus. Also man ist so frei mit den Händen. Sie müssen sich vorstellen, Sie können einfach basteln mit den Händen und das machen. Und am Schluss sieht das so aus. Und der Vorteil ist, es blutet viel weniger, weil es einfach einen Druck im Bauch hat. Das ist ganz einfach. Man hat weniger Wundinfektionen, weniger Schmerzen. Wir wissen inzwischen auch, dass die Operationen weniger Komplikationen haben als die Offenchirurgie. Das darf man ganz klar sagen. Das ist inzwischen klar. Natürlich lang umstritten gewesen, Sie können sich das vorstellen. Es kostet ein bisschen mehr, weil das Gerät kostet viel Geld. Eine interessante Diskussion heute, Gesundheitsökonomie. Ich weiss nicht, ob du noch willst auf das kommen, aber Kosten ist ein eigenes Thema von dieser Geschichte.
Ich denke, dass es für mich sehr interessant wird sein, im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen herauszufinden, wo die Reise hingeht. Also wir haben jetzt hier historische Bilder gesehen, das habe ich als Laie, als ich das ausgesucht habe, nicht gewusst. Also für mich hat das so ausgesehen, als eben so macht man das. Aber es ist mir auch darum gegangen, dass man kann darstellen kurz, um was es da geht. Und ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang sagen, dass ich selber haben dürfen, auf Einladung von Hubert John an so einer Operation teilnehmen als Gast. Und da ist es so, dass das in diesem Operationssaal ganz viele Leute tätig sind. Da gibt es Ärzte, da gibt es diejenigen, wie Sie gesehen haben, an der Konsole, das wäre dann der Hubert John. Und es gibt Assistenten und Techniker und natürlich auch für die Narkose. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert, ist sofort ein Techniker da, also ungefähr so wie in einem Formel 1 Rennen, wenn es einen Boxenstopp gibt und dann wird sofort etwas ausgewechselt. Und man sieht auf ganz grossen Bildschirm mit einer 3D-Brille quasi in den Innenraum vom Körper rein. Also man kann eigentlich mehr oder weniger fast im Körper rein schwimmen, würde ich sagen. Und du bist aber eigentlich nicht beim Patient, sondern du bist nebenzu. Und da hat man die Konsole gesehen und da schaffst du eigentlich mit so Joysticks. Und die sind dann übertragen via Roboter, wo dann quasi wie eben durch die Schlüssellöcher in den Körper hineingreifen. Und du schaffst dann eigentlich via die Joysticks und Bild in den Körper rein, am Körper selber. Ich meine, wie ist es möglich, dass man da so ruhig ist? Also, dass man da so präzise kann arbeiten kann?
Ja, ruhig. Der hat einen Tremorfilter drin. Also ein leichter Ruhetremor wird rausgefiltert. Es hat 10-15-fache Vergrößerung drin. Also die Stabilisationsfunktion, das ist die gleiche Technologie, wie sie der Flugzeug hat, dass der Pilot eben ruhig fliegt. Und es ist ein dreidimensionales Bild, ja, das ist so, weil es hat die Kamera hat eine doppelte Kamera, wo es digital dann ein 3D-Bild gibt. Und der Monitor, den wir haben am Kantonsspital Winterthur, ist für zum Zuschauen ein sehr grosser Monitor, wo sogar mit der 3D-Brille auch ein dreidimensionales Bild gibt. Das ist Technologie. Es ist kein Roboter, das haben Sie jetzt verstanden, oder? Es ist ein Telemanipulator. Der macht nichts selber. Er macht genau das, was Sie an der Konsole machen. Und was ganz wichtig ist, und das hast du auch schon angetönt, das ist eine grosse Teamarbeit. Das ist für mich anspruchsvollere Teamarbeit, als wenn ich offen operiere. Weil ich muss genau spüren, was die am Tisch machen. Das heisst, wir haben miteinander Sprache. Jetzt gerade dieses Jahr haben wir noch mal ganz viel schon dem geschafft, dass der Konsolenchirurg, und wir sind drei am Kantonsspital Winterthur immer, vom Volumen, das wir haben, mit etwa 250 Eingriffen pro Jahr zur Zeit, der an der Konsole sagt zum Beispiel, ich hätte gerne einen Nadelhalter. Und dann sagt im Zugang 2 zum Beispiel, das ist so ein Zugang, mit denen gehen wir im Bauch rein. Und dann tut der Kollege, der am Tisch ist, sagt, Nadelhalter 2. Dann weiss ich, aha, der hat mich gehört. Und dann kommt der Nadelhalter rüber und dann sagt er, jetzt kommt der Nadelhalter rein. Oder Nadelhalter kommt rein. Dann weiss ich, aha, jetzt muss ich vielleicht kurz schauen, dort, beim 2, jetzt kommt der Nadelhalter. Und so tun wir einander dauernd quittieren, wie Funken oder militärisch bestätigen, wie man es immer nennen will. Und so ist es eigentlich immer ein Gespräch, ein dauerndes Gespräch. Oder wenn wir eine Nadel zum Beispiel rausnehmen, oder? Extrem wichtig, dass man keine Nadel verliert im Bauch. Nicht? Dann gebe ich die Nadel raus, dann sagt der Tableside Surgeon, der heisst eben Chirurg, weil er eben genauso wichtig ist wie an der Konsole, die Nadel kommt raus, dann weiss ich, jetzt nimmt er sie zu dieser Hülse aus. Dann sagt er, die Nadel ist draussen und dann ist es noch nicht fertig. Dann gibt er die Nadel über an der Instrumentierperson. Und wenn die Nadel dort ist, sagt er, ich habe die Nadel. Oder die Frau, ich habe die Nadel. Dann weiss ich, das läuft einfach als Geräuschkulisse hindurch. Meine Nadel, wo ich jetzt fertig bin, ist bei der Instrumentierschwester oder bei der Instrumentierperson, Entschuldigung, und so gibt es da Sicherheit und Kontrolle und der an der Konsole weiss genau, wann er aufpassen muss, wann was reinkommt. Und so verhindert man Verlust von ungewollten Verlusten. Man verhindert aber auch Verletzungen, weil ein Instrument, das im Bauch reinkommt, unkontrolliert, eine spitzige Schere, dann sieht man die vielleicht nicht gerade im Moment, oder? Ich sehe sie aber, ein Bruchteil von einer Sekunde, wenn ich weiss, jetzt tut der Kollege die Schere im Bauch rein, dann geht mein Blick mit der Kamera schnell dort hin. Und so weiter. Das sind Teamarbeiten, wo absolut eingespielte, langjährige, hochanspruchsvolle Teamarbeit ist. Zusammen. Und nur so ist es überhaupt möglich, dass man zu einem so einen Eingriff kommt, den wir jetzt heute per Zufall gemacht haben. Das ist, ich habe das Modell mal gemacht mit meiner Tochter aus einem Veloschlauch. Da haben wir ruhig rumgegeben. Das ist so eine Blase. Das sind so endlos komplexe Sachen. Da ist nur eine mehrjährige Schulung und Training. Wie ein Musiker oder ein Sportler, ist die Voraussetzung. Und zwar nicht nur von einem, vom ganzen Team. Oder? Und da ist der, der Patient lagert, der Narkosearzt, die Instrumentierperson, der Assistent, das sind alles gleichwertige, gleich wichtige Teamplayer, weil wenn einer nicht funktioniert, dann ist es blockiert, oder? Dann geht es nicht vorwärts. Und einfache Eingriffe kann man schon machen, oder? Aber wenn es dann anspruchsvoller wird, dann ist das nicht mehr möglich.
Also ich denke jetzt mal, der Stutzen, oder das, das ist eigentlich, das sieht aus wie ein überdimensionaler Kugelschreiber, mit wo quasi eigentlich dazu dient, in den Körper hineinzugehen. Und der überdimensionale Kugelschreiber hat dann quasi in der Mitte kein Kugelschreiber, sondern ist leer. Und dadurch wird dann eigentlich ein Gerät eingeführt.
Genau, dann kann man, so geht man rein. Nicht? Man könnte das gut auch umgehen. Dann kommt, da vorne ist es relativ spitzig, da kommt man im Bauch rein. Und dann kommt, das sind dann auch Metallteile, und dann kommt über das rein, kommt dann das eigentliche Instrument. Wir können das gut umgeben. Das, ja. Sie können also in diesen Rädchen trüllen, dann sehen Sie, was vorne passiert.
Wenn dann der Kugelschreiber, der überdimensionierte, quasi eben das Schlüsselloch gemacht hat ins Körperinnere, dann kommt eigentlich das Werkzeug, wenn ich jetzt mal so ein bisschen salopp sage. Mhm. Und das wäre dann eigentlich das da. Das ist also ganz ein langer Arm, fast wie eine Fischerrute, wo dann eigentlich quasi über den überdimensionierten Kugelschreiber in den Körper eingeführt wird. Und vorne hat es dann also keinen Angelhaken, sondern es hat eine kleine Beißzange, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Und quasi am einen Mund, das ist dann quasi die kleine Beißzange, die im Körper drin ist, und auf der anderen Seite eine Art des Motörli, und das ist dann eigentlich am, ich sage jetzt, Roboter angemacht, und das Motörli, das macht dann, dass die Beißzange das macht, was derjenige, der operiert an der Konsole, genau die Beißzange das Richtige macht. Millimeter genau. Und ja, ist was, aber wie ist ja nicht nur eine Beißzange, sondern die macht auch noch etwas, oder? Die kann brennen oder sie kann büten, also
eine Nadel heben, zum Nadel führen, oder es gibt Scheren, wo man kann scheren, schneiden, brennen auch mit der Schere. Oder Pinzette quasi, wo man kann etwas heben oder brennen. Dann gibt es so Stapler, so quasi Postage-Geräte, wo man kann Darm zum Beispiel postagen und dann durchschneiden und wieder zusammenhängen. Dann gibt es so Verschorfungsinstrumente, wo man auch relativ grosse Gefäße bis 6-7 mm Durchmesser kann verbrennen, quasi zubrennen, versiegeln, wenn man so will, versiegeln und dann durchtrennen. Da kann man dann relativ schnell, grossflächig Gewebe durchtrennen. Es gibt zunehmend Instrumente in den letzten 15 Jahren jetzt, und das hat sich natürlich mit der zunehmenden Entwicklung von den Möglichkeiten auch die Indikationen entwickelt, also was man für Operationen kann machen.
Was kann man für Operationen machen? Also wir haben vielleicht, was ist alles möglich? Es ist eigentlich der Turino, hast du gesagt, der hat mal gedacht, das kann man sogar am Herzen einsetzen. Da war er wahrscheinlich ein totaler Visionär gewesen. Übrigens, die Technologie Da Vinci, die kommt aus den USA. Wenn ich das richtig gespeichert habe, von der Westküste. Und du hast irgendwie die dort kennengelernt wahrscheinlich. Und die hat sich dann immer weiterentwickelt, und so hast du, bist du eigentlich wie einer von den Ersten gewesen, der das angewendet hat, zumindest hier in Europa. Und bist dann mit der Zeit wirklich ein grosser Spezialist geworden und hast heute, ja, weit rum, weltweit holt man dich, damit Leute lernen und erfahren, wie das geht. Was kann man mit der Da Vinci Technologie, so wie sie du anwendest, heute alles operieren?
Es kommt darauf an, was man will machen. Sagen wir so, heute sind in der Urologie gewisse Eingriffe fast nur robotisch gemacht. Also zum Beispiel Prostataentfernung für Prostatakrebs ist jetzt Marktdurchdringung, wenn man das will so bezeichnen, etwa bei 95%. In der Schweiz, in den wohlhabenden Staaten, ist die Robotik natürlich weiter verbreitet als in weniger wohlhabenden. Chirurgie an den Nieren wird zunehmend robotisch. Da sind wir in der Schweiz etwa bei 60%. Also, dass man eine Niere muss rausnehmen muss, ganz, für einen Nierentumor, für einen Nierenkrebs, ist eigentlich selten geworden. Wir tun heute auch ganz zentrale Tumore in den Nieren bis 5-6 cm unter Auspräparation von den einzelnen Gefäßversorgungen auch teilresezieren. Also, das sind einfach Möglichkeiten, die wir bekommen. Also Nierenchirurgie ist sehr robotisch geworden, außer grosse Nierentumoren, die kann man dann, muss man halt immer noch mit der Schnitttechnik machen, selbstverständlich. Aber wir haben jetzt das letzte Jahr, glaube ich, 45 sind es gewesen, Nierenteilresektionen gemacht zur Winterthur, was für Schweizer Verhältnis viel ist. Also die Nierenchirurgie ist, der Schnitt, der Flankenschnitt, der ist eigentlich eigentlich, ich sage jetzt nicht ausgestorben, aber sehr selten geworden. Das ist ein Schnitt, der recht weh kann tun. Also die Nieren. Dann Prostata, haben wir gesagt. Dann Blasen, das ist auch zunehmend. Wir machen aber auch sehr viele rekonstruktive, also Wiederherstellungsoperationen. Das ist dankbar, wenn man es mit der Schlüssellochtechnik machen kann, weil eben vorgehend Operationen gewesen sind. Zum Beispiel, wenn es eine Harnleiterverengung gegeben hat nach einer Beckenoperation, dann muss man nicht nur mal aufschneiden, sondern kann nachher mit der Schlüssellochtechnik mit 5-6 Stichchen kann man die Harnleiter wieder neu implantieren. Das wird natürlich dann sehr geschätzt. Oder Blasenscheidefisteln bei einer Frau nach einer vorgängigen Operation. Das ist natürlich dann alles sehr schön für die Patienten, wenn sie nicht einen grossen Flurschaden haben.
Also das hat für den Patienten hat das wesentliche Vorteil, wenn man die Technologie anwendet. Man muss zum Beispiel den Körper eben nicht aufmachen oder nicht fest aufmachen. Im Gegensatz zu früher, wo man, wenn man all die Operationen, die du jetzt genannt hast, hat müssen durchführen, hat man einfach den Körper aufgemacht. Und das ist
die klassisch gepflegte offene Chirurgie. Das ist im Endresultat häufig nicht schlecht, selbstverständlich, oder? Es ist der Lauf der Zeit. Man ist von der offenen Operation ist man zu den laparoskopischen gegangen. Man ist von den offenen Steinoperationen in der Urologie zu den endoskopischen Steinoperationen gegangen. Die Chirurgie entwickelt sich so. Es ist immer minimal invasiver allgemein. Das wird sich nicht mehr ändern. Es wird so weitergehen. Und die Zeit, wo du angesprochen hast, ja, am Anfang, wo man dann das verbreitet hat, ja, das ist richtig. Ich mag mich erinnern an viele Operationen im Ausland, wo die ersten Operationen durchgeführt worden sind, die uns dann geholt haben von Zürich. Ich bin dort mit meinem Techniker viel gereist, weil man hat sich nie können verlassen, was man angetroffen hat. Und so haben wir dazu mal von Zürich aus die erste Da Vinci-Operation in der Urologie in London gemacht. Und in Rom und in Athen und auf Griechenland, also dann auf der Nachbarinsel dort, Zypern. Und da haben wir natürlich schon viele lustige Erlebnisse, also lustige Anführungszeichen, Erlebnisse auch gehabt. Also die Zypern zum Beispiel, ist das, haben die wollen anfangen zu operieren und dann war kein Monitor da für die, die draussen schauen wollten. Da habe ich gesagt, ihr braucht einen Wir brauchen einen Monitor. Sonst seht ihr nichts. Und dann der Chirurg, da ist er ins Büro gegangen und hat seinen Computer-Laptop-Bildschirm abgeschraubt und ist runtergekommen. Und dann haben wir dann angefangen. Und nach dem zweiten Eingriff, morgen um 2 hat es plötzlich getatscht. Dann ist die Operationsassistenz umgekehrt. Die ist eingeschlafen. Und dann am Morgen um 3-4 ist der Chirurg, ist der Anästhesist eingeschlafen. Das war gestern Arche. Also, das sind Sachen. Oder zu London haben sie mich dort in dem St. Mary's Hospital in den Operationssaal hineingeführt. Und dann war dort so ein nackter Patient mit einem intubiert und da vor sich eingeschlafen. Und nebenan ist quasi in Da Vinci gestanden, noch frisch eingepackt. Und dann bin ich begrüßt worden. «Hi, Dr. John, please perform radical prostatectomy.» Dann staut man dann zuerst schon mal ein bisschen. Und das ist einfach die Zeit gewesen, wo man das gemacht hat, wo man wir haben Tag und Nacht geschafft und am nächsten Tag sind wir irgendwo hin und dann ist es wieder weitergegangen. Aber das ist die Pionierzeit gewesen, oder? Das ist heute natürlich alles nicht mehr.
Also du bist ein Pionier und es ist nicht nur so gewesen, dass du dann von Zürich oder in Zürich geschafft hast. Du hast dir auch einen Namen gemacht, man hat dich geholt, eben. Du hast die Orte aufgezählt in ganz Europa und darüber hinaus hat man dich geholt, um den Leuten überhaupt zu erklären, wie das geht. Und du hast auch natürlich dann auch in Zürich Karriere gemacht, kann man so sagen. Du bist dann Leiter geworden von der Urologie von der Hirslander Klinik in Zürich. Und ja, also da muss man sagen, hey, das bist eigentlich wie in Olymp aufgestiegen. Ich meine, das ist eine wichtige Privatklinik. Und du hast dann aber dich entschieden, 2009, nach Winterthur zu gehen. Und man kann das nachlesen in den Zeitungen, Tagesanzeiger und so weiter, hat das recht Staub aufgewirbelt, das hat die Fachwelt nicht verstanden. Wieso hast du das gemacht? Wie ist denn Schluss gekommen, dass du, ich gehe jetzt von dieser Hirslander Klinik, wo du wahrscheinlich viel besser bezahlt worden bist, wie hier zu Winterthur, ich entscheide mich für Winterthur, ist das passiert?
Ja, eigentlich bin ich zu Winterthur urologisch gross geworden. Also, ich sehe, mein Vorgänger ist da, Professor Peter Jäger. Ich war Assistent zu Winterthur, dazumal. Und das war eine wunderbare Zeit dazumal für mich. Das war eine äußerst gepflegte Urologie gewesen. Und zu Winterthur, wo ich jetzt das grosse Glück habe, dass ich wieder arbeiten darf, enorm kompakten, guten Spital mit hoher Kompetenz, mit Mut auch für die Innovation, mit Überzeugung, dass man gute Medizin, die beste Medizin unserer Bevölkerung zulassen will. Das war ein grosses Glück gewesen, dazumal, dass ich von den Hirslanden wieder ans öffentliche Spital zurück. Und wieso habe ich das gemacht? Weil ich wohl meine Technologie an den Hirslanden fokusmässig enorm entwickeln konnte. Ich konnte meine Laufbahn in Zürich dort nicht fortsetzen, weil es hat dort eine Professorenwahl gegeben, wo ich mich auch beteiligt habe, aber ich bin nicht berücksichtigt worden, sodass ich gesagt habe, da muss ich gehen, oder?
Also ist das am Hirslanden?
Das war der Schritt vom USZ. Und an den Hirslanden ist mir eigentlich gut gegangen, aber mir hat das gefehlt, wo ich eigentlich letztlich meine Motivation wesentlich hole oder habe. Das ist Teamarbeit, das ist etwas entwickeln, miteinander neue Ideen können realisieren. Vom Volumen her eben ein breites Angebot zu haben und auch junge Kollegen können anzunehmen. Ich habe gesehen zum Teil, dass viele Professoren auch an Universitäten sich so positioniert hat, dass nachher über Jahre das Fach eigentlich gelitten hat, bis wieder wirklich jemand nachgekommen ist. Und für mich ist die grösste Freude, wenn ich kann, wie vor 3 Jahren ein Sabbatical hatte, 3 Monate, und mein Team führt die Urologie zu Winterthur genau auf dem gleichen Niveau weiter.
Oh, das ist toll. Das wäre doch an der Hirslanden alles auch möglich gewesen?
Nein, vom System her geht das leider nicht, weil in der Privatmedizin mit allen Vorteilen und Nachteilen, die sie hat, ist man halt trotzdem im Wesentlichen ein Einzelkämpfer primär. Immer noch heute. Obwohl man auch anfängt, in Teams zu arbeiten. Aber natürlich ganz eine andere Struktur, wie wenn wir jetzt eine Weiterbildungsklinik sind, da zu Winterthur, Kategorie A, mit Studenten, mit jungen Leuten, wo wie gestern Abend Vorstellungsgespräche von jungen Menschen, die einen Beruf lernen wollen, die das Vertrauen haben und die Überzeugung, dass sie da jetzt auf Winterthur kommen zu uns und das Curriculum machen. Das ist etwas sehr Schönes. Und wir haben jetzt fünf oder sechs Konsolenchirurgen haben wir jetzt ausgebildet in Winterthur, das sind nicht viele. Aber es braucht auch nicht mehr. Aber das gibt für mich eine grosse Genugtuung und eine tiefe Befriedigung, wenn ich sehe, dass ich Kollegen und Kolleginnen, wir haben inzwischen fast die Hälfte Frauen übrigens in der Urologie, das will ich nicht vergessen zu sagen, wenn man so miteinander kann einen Teil vom Leben machen und das ist viel nachhaltiger als viel Geld. Viel Geld ist schön zu haben, ist auch legitim. Aber wir verdienen am öffentlichen Spital heute auch genug und viel Geld. Es ist nicht so, dass man, wenn man Chefarzt ist, im öffentlichen Spital zu wenig verdient.
Also wir haben in der Fall mit viel Glück aus Winterthur-Sicht das können erleben, dass du da auf Winterthur gekommen bist und da die Urologie übernommen hast. Und du wohnst auch in Winterthur mit deiner Familie. Das ist natürlich ganz schön für uns. Und der Hubert John geht am Morgen mit dem Velo arbeiten. Ich kann nur sagen, an dem Tag, wo ich mitgehen als Gast, da bin ich am Morgen um 8 Uhr bin ich im Spital gewesen, auf der Urologie. Und da hat es geheißen, ja, der Hubert John ist auf Visite. Und dann ist er dann gekommen und dann im Stechschritt und hat gesagt, jetzt geht's los. Und dann sind wir wirklich fast gerannt in den Operationssaal. Und dann ist die Operation, die dort am Morgen stattgefunden hat, ist etwa 4,5 Stunden gegangen. Und es ist, wie er das geschildert hat, es war wirklich ein Ping-Pong-Spiel zwischen all den Leuten, die in diesem Team sind, das Hin und Her, wie man jetzt da schafft miteinander. Es ist keine Einzeltat, sondern man schafft da miteinander. Und dann ist dann die Operation fertig gewesen. Danach hat er gesagt, und jetzt habe ich Sprechstunde. Und dann ist er raus und ist in die Sprechstunde. Drei Viertelstunde, drei Leute. Und dann ist die nächste Operation gekommen. So sieht dein Alltag aus. Und jetzt ist es so wichtig, dass man, ich nehme an, das ist jeden Tag so. Du nickst einfach. Also, jedenfalls, wann hast denn du noch Zeit, die Leute, die es braucht, auszubilden?
Ja, das ist natürlich nicht so, dass man da über den Tag jemand ins Kämmerli nimmt und irgendetwas erklärt. Wir arbeiten miteinander, oder? Genug zu tun, glücklicherweise. Und es können alle lernen, miteinander zu arbeiten. Und wir sind ja praktisch, oder? Wir arbeiten mit unseren Händen und mit unserem Kopf. Und das ist ja so, dass wir lernen die Jungen an, quasi. Ne? Und am Tag, da muss man einfach zuschaffen. Das muss möglichst effizient sein. Möglichst wenig Reibung. Wir wollen gar nicht gross miteinander lang reden am Tag. Wir reden am Morgen eine Viertelstunde miteinander und dann haben wir die Übersicht und wir reden am Nachmittag eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde miteinander und dann wissen wir auch wieder. Und zwischendrin natürlich laufen die bilateralen kleinen Sachen dauernd, oder? Und dann haben wir Fortbildungen natürlich, wo man dann gezielt Themen aufarbeitet, dann sitzt man dann in der Ruhe. Wir haben die interdisziplinären Besprechungen. Wir sind ganz frisch jetzt als urologisches Tumorzentrum zertifiziert worden. Und dort ist natürlich die interdisziplinäre die Interdisziplinarität ganz wichtig, weil nicht nur das eigene Fach hat riesige Fortschritte gemacht, sondern alle Fächer rundherum auch. Und es muss natürlich das Ziel sein, das ist unser Ziel, dass ein Patient in interdisziplinärer Zusammenarbeit die beste Therapie bekommt am Schluss. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, auch wie sich die Medizin entwickelt hat. Wir tun jede Krebsoperation diskutieren, bevor man sie macht. Wo alle dann da sind, der Radiotherapeut, also der, der bestrahlt, der, der Chemotherapie macht, der Radiologe, der Pathologe, der das Gewebe untersucht, der Radiologe, der uns Bilder nochmal genau zeigt, ja, wo ist jetzt die Arterie da genau und wo ist jetzt der Tumor und ist jetzt der eher ein bisschen weiter vorne, hinten, hinten und so weiter. Da sind wir häufig froh, die Expertise der anderen. Und das ist auch schön, wie im Spital jetzt an Winterthur, dass wir das sehr mit einer hohen Priorität auch pflegen und bewusst pflegen. Und unser Spital hat eben glücklicherweise genau die Grösse noch, wo man sich kennt, wie in der Stadt auch. Ich sehe viele Nachbarn von mir, das freut mich sehr. Man kennt sich noch und man sieht sich auch am Tag. Und das gibt eben eine gesunde Stimmung am Schluss, oder? Dass man sich näher ist und dann läutet man dem Kollegen eben auch an mit einer niedrigen Schwelle. Und dann glaube ich, am Schluss hat das zu einem optimalen Patientenresultat führen. Das will ich schon auch noch sagen, oder? Mit einer weitsichtigen Leitung von einem so einem Dampfer, wie wir inzwischen haben. Das ist wirklich eindrücklich, wie sich das Spital Winterthur in den letzten Jahren entwickeln konnte. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn es gut geführt ist und wenn man die Vision auch hat. Und ich denke, das ist ein außergewöhnliches Spital im Gesamtkontext, wo wir dürfen haben hier zu Winterthur.
Also das freut uns natürlich alle, da wir hier Zuhörerinnen und Zuhörer sind und natürlich auch, da wir uns ja durchaus vorstellen können, vielleicht einmal Kunden zu werden im Kantonsspital oben, dass wir wissen, dass wir in guten Händen sind. Ich frage mich jetzt, wie viel Assistenzdurchgang muss so einen jungen Arzt machen, bis du eine Konsole lässt?
Ja, da sind wir natürlich schon sehr restriktiv. Also, um mal an den Tisch zu kommen, muss man eigentlich schon fast Oberarzt sein. Wir haben durch das, dass die ganze Urologie sich verändert, nehmen wir jetzt auch die Assistenten, die Assistenzärzte am Tisch, aber bevor das jemand an Konsole kommt, muss er mindestens 50 bis 100 Eingriffe mal assistiert haben. Und vom Volumen her tun wir so schaffen, dass jeder, der an der Konsole ist, mindestens 50 Eingriffe hat pro Jahr. Sonst stimmt die Qualität nicht. Und wir haben Operationen, die wir aus dem Grund, der Frequenz, und das hat man heute, ist ein Zeitungsthema gewesen, von der Gesundheitsdirektion, dass man eben nicht mehr allen Spitälern alles machen und man lässt nicht mehr alle Töchter alles machen. Genau aus diesen Qualitätsüberlegungen her, da sind wir wieder in der Gesundheitsökonomie ein bisschen und in der Qualität. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Und darum gibt es Eingriffe, wo nur der Stellvertreter und ich machen. Aus dem Grund, weil dann haben wir selber nur vielleicht 10, 20 von diesen Eingriffen pro Jahr. Das können wir dann nicht auf 5 Kollegen verteilen. Also es hat überhaupt keinen am Schluss mit der Expertise. Und das sind so Themen, die uns natürlich auch beschäftigen. Es macht's eigentlich auch nicht sehr billiges Gesundheitswesen, wenn 30 Da Vinci-Geräte laufen, wie jetzt in der Schweiz. 30. Und nicht auf jedem Gerät hat es natürlich so viel Eingriff, wie man sollte haben. Zum einen das Gerät amortisieren und andererseits die individuelle Qualität können sicherstellen auf hohem Niveau. Das sind schon Spannungsfelder. Andererseits kann man ja nicht jemand anderem sagen, du siehst jetzt vielleicht lieber nicht. Das ist ein No-Go. Aber die Doktor werden das selber nicht schaffen. Das muss Politik machen. Oder macht jetzt Politik, wie wir heute in der Zeitung gelesen haben. Es wird zunehmend in die Richtung gehen.
Also man muss sagen, so ein Gerät kostet Millionen in der Anschaffung,
ja, oder? Das Gerät kostet jetzt etwa 1,5 bis 2 Millionen. Das ist sehr viel Geld, wo jetzt das Spital muss zahlen. Und das ist eine interessante Diskussion. Wenn man natürlich jetzt nur die Kosten der Produktion anschaut, ist das eine Art eine teure Produktion, wo viele Spitäler Geld verlieren. Unser Roboterprogramm ist glücklicherweise nicht in den roten Zahlen. Aber viele sind es, weil die Produktion sehr teuer ist. Jetzt, wo kommt denn das Geld wieder rein? Jeder Player in der Gesundheitsindustrie, wenn man so will sagen, schaut natürlich für sich. Krankenkassen zahlen zu 45% den stationären Teil, wie Sie wissen. 55% kommt vom Kanton. Darum tut man jetzt versuchen, macht man jetzt, wenn man jetzt viele Eingriffe ambulant macht, dann muss der Staat die 55% nicht mehr zahlen, aber dann muss die Krankenkasse alles zahlen. Beim Da Vinci, bei der Laparoskopie, sie haben es erkannt, erholt man sich viel schneller. Die Leute sind weniger lang arbeitsunfähig. Aber die Kosten, wo, wenn nur jemand 2 Wochen früher wieder schafft, sie wissen, was das für Kosten sind. Aber die Kosten kommen natürlich dann nicht ins Spital über, wo die teure Maschine gekauft hat, sondern dort hat der Benefit der Arbeitgeber und die Versicherungen. Das ist ja okay. Aber es ist nicht einfach, die Gesamtrechnung können darzustellen.
Also volkswirtschaftlich betrachtet macht das Sinn, dass man die Technologie einsetzt. Wenn man es aber quasi betrachtet jetzt für ein Spital, dann ist es unter Umständen eine sehr teure Anschaffung. Und dann geht der Streit los über die Amortisation von so einem Gerät. Und das kann nur gelingen, wenn, wie jetzt hier im Kantonsspital in Winterthur, eben das Gerät sehr, sehr stark ausgelastet ist. Du hast gesagt, 250 Operationen machen die pro Jahr. Also das ist praktisch mehr als jeden Werktag eine Operation. Das ist also ausgelastet, das Gerät. Und dann amortisiert sich das. Aber wahrscheinlich, wenn jetzt du kommst und würdest sagen, jetzt haben wir hier Teams aufgebaut, wir wollen das zweite Gerät anschaffen, dann wahrscheinlich dann hört die Liebe auf.
Ist jetzt lustig, dass das die Frage ist in dieser Diskussion immer nämlich. Ich will gerne ein zweites Gerät, ja. Aber nicht für mich alleine, sondern also Urologie, sondern auch für meine Nachbarfächer. Meine Kollegen, vor allem mit der Viszeralchirurgie, Darmchirurgie, sehen auch grosse Potenziale. Und es ist so, dass wir ausgelastet sind, fast mit einem Gerät. Man kann immer noch mehr machen, man kann in Abendinnen operieren, man kann Samstag, Sonntag operieren, wenn man will. Ich glaube nicht, dass das effizient ist und kostengünstig und qualitativ sinnvoll. Aber schön wäre es natürlich jetzt, wenn man könnte, das muss man mit der Zeit auch haben, also 250 Eingriffe, das ist eine hohe Zahl auf einem Gerät. Wir werden jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Aber mittelfristig glaube ich, ja, dass wir ein zweites Gerät haben.
Jetzt wird einfach noch ein bisschen gerechnet, bis sich das, ob sich das...
Ja, jetzt müssen wir saubere Zahlen liefern. Jetzt müssen wir das auch zeigen. Es muss nachvollziehbar sein. Wir arbeiten mit Geldern von unserer Bevölkerung. Wir haben eine Verantwortung. Es sind keine Spielzeuge, die man hier anschafft. Und es ist gut, dass unsere Spitaldirektion nicht nur am KSW gut schaut. Man muss anschauen, ob sich etwas rechnet, ob es sinnvoll ist. Oder kann man sich Kollaborationen machen in Zusammenarbeit. Das versuchen wir auch. Wir arbeiten mit dem Wetzikon, mit dem Spital Wetziken zusammen, dass man die Eingriffe von Wetziken zu Winterthur macht. Wir arbeiten mit der Region Schaffhausen zusammen. Das sind Entwicklungen, die ich sinnvoll finde, dass eben der einzelne Doktor nicht Angst muss haben, er verliere jetzt seinen Patienten und das die Hauptmotivation ist, für ein Spital dann mit wenigen Fällen so eine teure Maschine anzuschaffen, die dann unter Umständen nicht so viel Sinn macht, qualitativ und ökonomisch. Das müssen wir ein bisschen lernen miteinander. Oder? Ich vergleiche die Doktor einmal wie Bergbauern, oder? Die einen grossen Traktor haben müssen. Und jeder muss seinen eigenen Traktor haben. Und da können wir schon etwas lernen voneinander, denke ich. Oder? Wir müssen versuchen, unsere Ressourcen, die zunehmend enger werden in der Gesundheit, im Gesundheitswesen. Wir haben ein sehr luxuriöses Gesundheitswesen in der Schweiz. Und wenn wir nicht selber sparen, dann wären wir bestimmt.
Irgendwann ist dann fertig, wenn die Bevölkerung dann findet, jedes Jahr ein paar Prozent mehr Kosten für die Krankenkassen. Das hat seine Grenzen irgendwann. Vielleicht mal noch zwei, wenn wir schon bei Zahlen sind. Also, es ist so, jedes Jahr sterben in der Schweiz 8'600 Männer und 6'900 Frauen an Krebs. Das entspricht 30% von allen Todesfällen bei den Männern und 23% bei den Frauen. Häufigste Ursache sind Prostatakrebs bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen. Also das sind auch zum Vergleich, 260 Menschen sind Opfer von Verkehrsunfällen in der Schweiz. Einfach mal zum Vergleichen. Also man kann eigentlich mit einer klugen Politik kann man sehr vieles verhindern. Also das fängt an bei der Prävention. Also was kann man machen, dass es gar nicht so weit kommt? Oder dann, was muss man machen, damit man das früher erkennt? Das sind sicher Themen, die immer wieder auch bei dir kommen, wo du den Leuten das musst sagen, wartet nicht zu lange oder macht das oder das als Prävention. Und dann, wenn eben das so weit ist, dass man dann mit der entsprechend guten Ausbildung und Technologie kann dann so einen Krebs auch besiegen. Und ja, was ist Prävention? Also man kann da viel machen. Also.
Ja, ich danke für die Frage. Weil wir können der Bevölkerung da vielleicht schon zwei Sachen vielleicht mitgeben. Vielleicht, oder? Der häufigste Krebs vom Mann ist der Prostatakrebs. Häufigste Krebs. Kunst beim Prostatakrebs ist, dass man die wesentlichen Krebs erkannt in einem Alter, wo man ihn heilen kann. Und dass man die unwesentlichen Krebs vom älteren Mann nicht überbehandelt und nicht übertherapiert, nicht überdiagnostiziert. Und das ist eine gewisse Schere. Wann sucht man aktiven Krebs und wann behandelt man einen Krebs? Und wann sagt man, das ist jetzt nicht so relevant, der Mann lebt mit dem Prostatakrebs und stirbt an etwas anderem? Weil das ist sehr häufig, dass ein Mann mit einem Prostatakrebs eine beste Lebensqualität hat.
Ist aber das nicht auch ein bisschen heikel, die Aussage, weil man kann ja sagen, ja, hey, ja, man muss das Beste machen für den Patienten, ja. Und der hat das jetzt und ja. Sofort eingreifen.
Ja. Um die Selektion überzukommen, empfiehlt die Fachgesellschaften, dass man ab 50 einen Prostata-Wert im Blut bestimmt, das ist sogenannte prostataspezifische Antigen oder das PSA, und einen Rektaluntersuchung macht, also eine Mastdarmuntersuchung. Wenn man das macht ab 50, die Zahlen sind klar inzwischen, hat man eine Sterblichkeit, die sich verbessert, über 20% am Prostatakrebs. Über 20%. Klar findet man dann vielleicht einmal einen Krebs, der nicht unbedingt eine Behandlung braucht. Das ist möglich. Wir wissen heute, dass wir 6 Patienten operieren müssen, um jemandem zum ein Leben zu gewinnen. Wenn man einen Prostatakrebs nicht diagnostiziert oder nicht heilt, dann kann er natürlich auch eine Morbidität oder einen Krankheitswert erreichen. Mit Schmerzen, mit Drang, mit Bluten, mit Ableger in den Knochen, die man bestrahlen muss und. Aber wenn man zwischen 50 und 70, sage ich jetzt, plus minus 75. Heute sind Männer ja biologisch immer jünger als der Jahrgang zunehmend. Man muss das biologische Alter behandeln, nicht das, was steht. Dann mit den Methoden, die wir heute haben, können wir die Risikokrebs rausfiltern, heute. Mit einem grossen Prozentsatz. Und wegen der Frage voran, oder? Wenn ich an einem 80-jährigen Patienten sage, jetzt haben wir die Diagnose gemacht, Sie haben das Prostatakarzinom. Aber es ist nicht so schlimm. Leben Sie ruhig weiter. Ja, wenn es keine Konsequenz hat, dann hat er die bessere Lebensqualität, wenn ich ihm es gar nicht sage. Oder noch besser, wenn ich gar keine Abklärungen unternehme. Wenn ich das Gefühl habe, das geht auch ohne. Aber dann tue ich dem Mann das vielleicht gar nicht an und tue ihm sagen, dass er ein Prostatakarzinom hat mit 80. Weil wenn Sie bei 80-Jährigen Prostatakarzinom suchen, dann finden Sie fast bei allen ein Prostatakarzinom, wenn Sie wollen. Das ist die Herausforderung, oder? Und darum ist die Arzt-Patienten-Beziehung auch so wichtig, dass man die relative Prostatakrebs beim jungen Mann, sage ich jetzt, findet. Das vielleicht zum Prostatakrebs. Wie kann man das Überleben verbessern? Aber wenn wir schon die Gelegenheit haben heute, dann möchte ich auch auf den Blasenkrebs kommen. Der Blasenkrebs ist der zweithäufigste Krebs. Und dort kann man wirklich etwas machen, wenn man Blut im Urin hat. Also nicht, wenn man Randen gegessen hat, nicht? Sondern wenn man Blut im Urin hat, dann muss man die Blase spiegeln. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie die beste Chance, dass Sie nicht am Blasenkrebs sterben. Wissen Sie, wir haben heute beim Blasenkrebs bei der ersten Diagnose 30% der Patienten können wir die Blase nicht erhalten. Und dann muss man die Blase rausnehmen, wie wir heute das schon gehört haben. 30%. Und weitere 30% wären im weiteren Leben noch so weit gekommen, durch Fortschritte, dass man die Blase rausnehmen muss. Aber bei diesen 30%, wo wir die Blase nicht erhalten können, primär, wenn man dann mit diesen Menschen redet und ich frage, ja, haben sie nie geblutet? Dann hört man, doch, vor einem Jahr, aber nur einmal. Und das ist eben leider, zeigt sich der Krebs kurz nur. Vielleicht merken sie es nicht einmal, nicht? Und dann über lange Zeit nicht mehr. Und das ist der Blasenkrebs, ist dort ganz etwas anderes als Prostata. Das ist ein aggressiver Krebs. Und den muss man fassen, beim ersten Mal idealerweise. Und dann können wir die Krebschen, sage ich jetzt, mit einer Schlinge rausbrennen und wieder schauen oder nochmal rausbrennen. Wir haben Menschen unter uns, die schon 5-10 Mal so Resektionen hatten, wie wir sagen, und immer noch mit der eigenen Blase können leben. Und das ist eben für die Lebensqualität das Beste.
Wir haben ja so ein Modell gesehen, wo quasi mit einem Veloschlauch so eine Blase du selber, wie du gesagt hast, mit deiner Tochter gebastelt hast, um quasi darzustellen, wie das aussieht. Aber das wird natürlich, das wird dann anders, das wird ja nicht mit dem Veloschlauch gemacht, wenn man eine Blase muss ersetzen, sondern wie geht denn das? Also,
mit Dünndarm.
Mit Dünndarm.
Ja. Wir nehmen für das jetzt 50 cm Dünndarm, ja, um eine neue Blase zu machen. Das ist dann ohne künstlichen Ausgang. Oder mit so 15, 20, 30 cm können wir dann einen Ausgang machen nach die Haut raus. Aber auch natürlich das Leben mit einer Ersatzblase, das ist nicht das gleiche wie mit einer normalen Blase. Man muss regelmäßig aufs WC gehen, man muss den Säurebasenhaushalt anschauen, man muss regelmäßig die Nieren anschauen, es darf kein Restharn geben, weil eine Dünndarmwand ist natürlich viel dünner als eine richtige Blasenwand etc. Das ist nicht so, dass man dann einfach so also ein bisschen, ja, dann nehmen wir die Blase halt raus. Das ist gar nicht so einfach natürlich, oder? Der Ausgang an Bauchdecke raus. Das ist wohl ein Integritätsschaden, wenn man so will. Aber die Lebensqualität, auch mit einem Säckchen quasi, ist letztlich nicht schlechter als mit der Ersatzblase. Weil dort läuft der Urin einfach raus. Und die Menschen können schlafen in der Nacht, weil es in den Sack hineinläuft. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber schön ist, wenn man die Blase eben nicht verlieren muss und die Krebs früh verwünscht.
Jetzt, bevor ich da auch dem Publikum noch die Möglichkeit geben möchte, die eine oder andere Frage zu stellen, würde mich noch interessieren, wie sieht die Zukunft aus? Also, ja, wir reden jetzt vom Roboter, der aber eigentlich noch gar kein Roboter ist, weil er eigentlich nur deshalb sich bewegt, weil ja jemand, der Arzt, der Operateur, in quasi die automatisierten Arme bewegt. Aber ja, ist es Science Fiction, dass man sagt, irgendwann, das geht so weit, dass man eigentlich fast, man wird reingeschoben und es braucht den Arzt gar nicht mehr.
Das wird nie so weit kommen. Also es wird immer Handarbeit sein, Chirurgie wird immer Handarbeit sein. Robotische Operationen kann ich mir nicht vorstellen, dass das mir übernimmt Aspekt von der Automatisation. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Thema reden heute Abend, es werden jetzt in den neuen Geräten, die jetzt verkauft werden, kommt man das Röntgenbild zum Beispiel eingeblendet über E-Konsole. Oder man kann ein 3D-Bild bekommen von einem Nierentumor, dass man genau weiss, da ist der Bohlen, oder? Ist er noch rot oder so. Und man kann das Bild nachher in der Operation über das richtige Organ hineinlegen, dass man weiss, aha, jetzt kommt da eine Arterie und der Tumor ist gerade einen Zentimeter weiter hin, obwohl man den Tumor gar nicht sieht an der Oberfläche, auf dieser Niere jetzt zum Beispiel. Also das sind so Entwicklungen, die wären gekommen. Aber dass man jemanden quasi die Vorstellung, dass da einfach jemand Arm kommt und etwas macht an diesem Mensch, das wird nicht kommen. Aber es wird immer eleganter werden, es werden feinere Instrumente kommen, Beweglichkeit wäre grösser sein. Durch das wird man, das wird die Urologie, denke ich, in 10 Jahren wird eigentlich fast nur robotisch sein. Ausser natürlich die grossen Situationen, vorgeschrittene Sachen, wo man einfach a priori nicht so fein arbeiten kann. Aber die Routine, denke ich, wird alles laparoskopisch sein mit dem Roboter und durch natürlich die natürlichen Körperöffnungen, selbstverständlich, durch die Blase, durch die Handleiter, Nieren rauf.
Also wenn man über Technologien spricht und vielleicht manchmal auch sicher auch kritisch ist als unsere Gesellschaft heute, dass man sagt, Technologie und Fortschritt ist nicht nur ein Sagen, dann hat das sicher etwas für sich. Andererhand, ich glaube, an dem, wo wir jetzt mit dem Hubert John darüber gesprochen haben, da zeigt sich, dass eben die technologische Entwicklung eine unglaubliche Erleichterung für den Mensch gebracht hat, dass er sich, dass man nicht mehr so grobe Operationen muss machen, dass sich der Mensch viel schneller kann erholen, dass er einen wesentlich geringeren Blutverlust hat und dass die Lebensqualität nachher natürlich auch entsprechend weiterhin gut ist. Und ich denke, in dem Sinn wird sich auch die Technologie weiterentwickeln. Und es ist, ja, du hast da einen namhaften Beitrag geleistet und wirst ihn weiterhin leisten. Ich möchte jetzt kurz auch das Publikum fragen, ob sie Fragen haben an Hubert John. Es ist, ja, bitte.
Ich habe 2 Fragen. Die erste, wenn Sie das Krankheitsbild vor sich haben, oder sagen wir so, es gibt das Krankheitsbild, wo Sie der Mühen sägen, den Da Vinci könnte man jetzt tatsächlich nicht einsetzen. Wir müssen auf klassische Art noch operieren. Gibt es das zurzeit?
Ja, das haben wir gelegentlich natürlich schon. Selbstverständlich.
Und Sie haben dann natürlich wieder erklärt, dass eine ständige Kommunikation herrscht in Ihrem Team und so weiter. Das kommt Ihnen, das kommt Uso und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das irgendwie aufnehmen und gewissermaßen zum Operationsprotokoll irgendwie die Tonaufnahmen dazu bringen. Jetzt das andere, wenn Sie die Operation beenden, dann müssen Sie ja quasi innerhalb von wenigen Sekunden oder einer Minute oder was sagen, alles ist wieder draußen, wo wir innen tun haben und was wir wieder außen tun haben, dass es wieder zu null kommt. Und ich meine, da können Sie ja nicht so ein ganzes Protokoll da schnell durchschauen. Wie machen Sie denn das?
Die Operationspflege, die tut, die Instrumente parat machen und die Nadeln auspacken, wieder empfangen, die führen ein genaues Protokoll. Und am Schluss von jeder Operation, sei es in offener Technik oder laparoskopischer Technik, gehört es von der Checkliste, wo man übrigens auch vor der Operation macht miteinander, wie ein Briefing und ein Debriefing im Flugbetrieb quasi, dass man am Schluss sagt, ist alles Material da, sind alle Nadeln da, hat man das gemacht, was man hat wollen, jetzt am Schluss, wenn sie den Schluss hat, und was ist weiter geplant und wer macht was oder so. Und am Anfang tun wir es quasi sagen, wie ist die Vorbereitung gegangen, der Narkosearzt sagt, was er für eine Narkose hat, etc. Der Chirurg sagt oder der Urolog sagt, was er genau macht. Und dann stellt man sich mit Namen an vor und das ist quasi eine Checkliste, die man durchschafft.
Sind noch andere Fragen?
Ja. Ich habe eine Frage zu der Zukunft von dieser Technologie. Du hast etwas gesagt über die Urologie in 10 Jahren. Du hast erwähnt, dass die Darmchirurgie in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Was für weitere Bereiche könnten auch von dem betroffen werden? Oder wo geht die Entwicklung weiterhin neben diesen zwei Bereichen?
Also ein Gebiet, das sehr davon profitieren kann, ist Gynäkologie. Gynäkologie, die Frauenheilkunde, die im kleinen auf dem Becken arbeitet. Das wird, denke ich, auch kommen. Das ist ein bisschen abhängig im Moment. Wir haben in der Schweiz in der Gynäkologie wir haben gute laparoskopische Gynäkologen, die sich gewöhnt sind, mit der Schlüssellochtechnik zum Beispiel eine Gebärmutter rauszunehmen, die technisch gut sind. In den USA sind Gynäkologen nicht so gut ausgebildet, sage ich jetzt. Ein bisschen undifferenziert. Darum hat dort die Robotik viel grösseren Erfolg oder Zunahme gehabt, Penetration im Markt. In den USA gibt es sogar mehr gynäkologische Operationen als urologische Operationen mit dem Da Vinci. Das ist zum Teil ein bisschen länderspezifisch. Also das ist sicher ein Gebiet. Und bei der Viszeralchirurgie ist es halt so, dass man, wenn man im ganzen Bauchraum muss flexibel operieren muss, muss auch das Gerätschaften entsprechend sein. Und das Gerät, das wir hier gesehen haben, vor 16 Jahren, das war ja sehr ein plumpes Gerät. Das war undenkbar, dass man im ganzen Bauchraum operieren kann. Und das, was man jetzt anschaffen kann, das ist auch noch ein wesentlicher Fortschritt zu dem, was wir jetzt dürfen brauchen da. Das ist viel figulanter und man kann die Kamera überall rein tun und man kann darum in jedem Quadrant vom Bauch elegant operieren. Und das sind die Voraussetzungen dann, dass neue Fächer Möglichkeiten sehen, die Operationen auch so zu machen. Weil es muss ja eine Erleichterung sein und es muss bequem sein. Und dann hat es Zukunft.
Als Techniker interessiert mich natürlich, wie zuverlässig ist das Ding? Also wenn wir am Operieren sind und plötzlich kommt ein Error oder kommt das vor, wenn ein Techniker vor Ort das sagt. Und das Zweite, ich wundere, wie erfolgt die Kameraführung in diesem Bauchraum rein?
Wie die Kameraführung geht?
Genau.
Ja. Zum Ersten, das kann ein Problem sein, vor allem für die neuen Generationen von jungen Urologen, die nicht mehr gelernt haben, die Operation offen zu machen oder mit der Steckli-Methode sonst zu machen. Ich habe das bis jetzt zweimal erlebt, dass ein Arm blockiert war. Aber das ist jetzt auch schon über 7 Jahre oder so. Jetzt mit dem neuen Gerät, das haben wir jetzt 7, 8 Jahre, hat es nie mehr gegeben. Die sind so stabil geworden. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Wir sind eigentlich nicht mehr vorbereitet auf das. Vor 10 Jahren haben wir immer noch die Instrumente in der Nähe gehabt, zum Umstellen. Aber das machen wir nicht mehr. Es ist so stabil, das System. Und wir haben einen vierten Arm, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Wenn ein Arm ausfällt, dann arbeiten sie einfach mit dem vierten Arm weiter. Sie müssen nicht 4 Arme haben für jede Operation. Es kann einen ausfallen und dann arbeiten sie mit 3 Armen weiter. Also das ist heute kein Problem. Und was war die andere Frage? Ah, wegen der Kamera, ja. Die Kamera führen sie selber. Das machen sie. Mit der Hand fahren sie mit der Kamera dort an, wo sie wollen. Näher oder weiter näher. Und koppeln dann die Kamera wieder aus. Und dann haben sie die Instrumente, die sie arbeiten, dann koppeln sie wieder aus und sind sie an der Kamera. So können sie selber. Das ist natürlich auch gut, oder? Weil dann sehen sie, was sie wollen. Und ist nicht immer der Assistent schuld, wenn sie unfähig sind, etwas Schönes zu machen.
Muss ich da noch sagen, als ich an dieser Operation teilnehmen durfte, war auch ein technisch versierter Mann dabei gewesen. Das ist der Kevin Horton, der ganz lange mit dir zusammen das schon macht. Und das ist wie der Bordmechaniker, wahrscheinlich, wie man ihn noch kennt, vom früher vom Jumbojet oder so. Der schaut einfach wirklich, dass das 1A geht, oder?
Ja, das ist auch ein historischer Zufall, dass der Herr Horten, den du erwähnt hast, ist der Verkäufer gewesen, dazumal 2001 von dem Gerät. Und er hat dazumal, habe ich mit ihm angefangen, ich weiss noch, nachts Nacht sind wir auf Frankfurt gefahren, ich habe geschlafen hinein. Und am nächsten Tag haben wir dort eine Operation geschaut und am nächsten Tag sind wir daheim gefahren und am übernächsten Tag haben wir den ersten Eingriff gemacht in Zürich. Und das war eine völlige Entlastung, das war eine Entspannung, weil die Steckli-Methode, das war extrem anstrengend. Und der Kevin Horton, ja, mit ihm habe ich dann ein Programm, also zuerst in Zürich aufgebaut, ja. Dann das zweite war Klinik Hirslanden gewesen. Das dritte war die Uniklinik Tübingen. Da sind wir immer am Freitag, jeden Freitag sind wir auf Tübingen gegangen. Ein paar Monate lang. Und Winterthur war das vierte Programm, das wir zusammen aufgebaut haben. Und nur so war das auch für mich möglich, dass ich mich entspannen kann, voll auf die Arbeit konzentrieren. Und die Systeme waren in den ersten Jahren noch nicht so stabil, wie sie heute sind. Aber auch heute noch ist es eine grosse Hilfe, weil er tut die Oberärzte und die Assistenten auch trainieren. Er trainiert auch das Pflegepersonal. Und das ist ein Qualitätsluxus, den wir uns leisten. Als er dann von der Firma weg ist, hätte er an verschiedene Spitäler in der Schweiz arbeiten, hat sich dann glücklicherweise für Winterthur entschieden. Und so sind wir heute noch zusammen. Jetzt wird er dann pensioniert, leider. Jetzt wissen wir noch nicht, was wir machen.
Also ein super eingespieltes Team über viele, viele Jahre und das ist natürlich, das spricht auch Band, denke ich. Ich möchte vielleicht noch eine Frage mitnehmen, dann schaue ich so mit einem halben Auge auf die fortgeschrittene Zeit. Ist noch eine Frage aus Ihrer Runde. Ich möchte auch dazu sagen, dass für diejenigen, die da sind, der Hubert John sicher auch nicht gerade davon wird rennen, sondern auch noch da ist und man kann sicher auch noch bilateral kurz mit ihm reden. Aber wenn noch eine Frage wäre, dann bitte. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich verlockend, vielleicht auch bilateral mit dem Hubert John noch zu reden nachher. Also in dem Fall möchte ich da langsam zum Schluss kommen von diesem Abend. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und zugelassen haben und natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern von Radio Stadtfilter. Ich möchte noch kurz sagen, wer ist unser nächster Gast? Das ist Katharina von Bock. Sie ist Schauspielerin, bekannt sie hier zu Winterthur vom Theaterkanton Zürich. Und sie ist aber auch in vielen bekannten Filmen auftreten, unter anderem im Film Grounding oder auch in einem bekannten Film mit dem Gnädinger Ausfahrt Oerlikon und viele andere Filme. Und sie wird interviewt werden von der Deborah Stoffel und sie wird zum ersten Mal hier moderieren. Sie ist neu bei uns im Team, ist Redaktorin vom Landbot und wir sind sehr freut, dass sie hier da bei uns ins Team kommt, zum moderieren. Ja, es bleibt mir zu sagen, nochmal herzlichen Dank auch an alle, die das möglich machen, unsere Sponsoren und Sponsorinnen und auch natürlich an das ganze Team hier, an Coalmine, an Rudi, der da immer Technik macht und auch für die Bilder zuständig war heute Abend, dass wir das gesehen haben. Und Michael möchte ich auch danken, dass du da assistiert hast. Und am Schluss ganz, ganz herzlichen Dank, Hubert John, dass du gekommen bist. Das war eine besondere Ehre gewesen. Und ja, jetzt freut es mich dann auch, mit dir noch anzustossen. Herzlichen Dank, Hubert John. Ein obligat Wintertour, von einem Wintertour an einen Wintertour. Ja, ein kleines Geschenk.